Liebe Brüder und Schwestern, wenn Sie ein wenig versuchen, sich in einen armen Prediger hineinzudenken, der ein solches Evangelium liest und sich dann in der Vorbereitung denkt, was soll ich da nur sagen? Und so sage ich Ihnen als Erstes, dass ich mich auch schwer tue mit dieser Bibelstelle. Und ich glaube, dass das gar nicht schlecht ist. Wir dürfen manches Mal Dinge, die Jesus sagt, auch nicht begreifen, uns fragen, damit ringen. Damit zu ringen ist auch eine Art, es ernst zu nehmen, eine Art, Jesus ernst zu nehmen. Und doch glaube ich, dass ich ein bisschen etwas sagen kann, um mit dieser Bibelstelle umzugehen, ja, vielleicht eben auch, um daraus etwas zu finden, was uns hilft. Jesus, der erst einmal diese Frau scheinbar zurückweist, der sagt, ich bin gekommen als Erstes zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Und diese Zurückweisung, die erschreckt uns doch. Ist das der Jesus, den ich kenne? Und vielleicht sogar, dass man sich denkt, ja, stimmt, so habe ich es auch erlebt. Ich habe an etwas gebetet, ich habe gerungen mit Jesus um Hilfe und habe sie scheinbar nicht bekommen. Ist das der Jesus, den ich kenne? Der sagt, nein, auf deine Bitte höre ich nicht. Und das gibt es, dass wir uns das denken. Ich höre es nur allzu oft, auch im Gespräch eben mit Menschen, die ringen, dass man den Eindruck haben kann, Gott, er hat mich scheinbar vergessen. Oder ich bin ihm nicht recht. Er hört nicht auf mich. Auf die anderen, da schaut er, aber auf mich scheinbar nicht. Habe ich was falsch gemacht? Bin ich es nicht wert? Und diese Frau scheint zu hören, dass es nicht wert wäre. All das kann in dieser Bibelstelle für uns lebendig werden. Und vielleicht ist es auch gut so, damit wir Antworten finden, damit umgehen können. Wie ist denn Gott? Ist er so, dass er uns sagen würde, dich will ich nicht, dich brauche ich nicht? Oder du bist es nicht wert? Du gehörst nicht in die richtige Gruppierung, nicht zum auserwählten Volk in diesem Falle. Wie ist denn das mit Jesus? Und da kommt es einem tatsächlich manches Mal so vor, als wenn Auserwählung, Auserwählung des auserwählten Volkes, Auserwählung von vielleicht eben den anderen, aber nicht mir, bedeutet, dass wir zu kurz kommen. Und es gibt den Gedanken der Auserwählung in der Heiligen Schrift. Und es ist nicht irgendeiner, sondern einer der ganz wichtigen Gedanken. Angefangen beim Volk Israel, das auserwählte Volk. Bedeutet das, die anderen Völker, die ganze Welt sonst, ist nicht auserwählt? Was ist das mit dieser Auserwählung? Aber zuerst einmal, bevor wir das Negative dieser Auserwählung betrachten, oder die möglichen Gedanken, negativen Gedanken, die man dabei haben kann, was ist das Positive? Was ist das Schöne an Auserwählung? Auserwählung heißt, du bist gemeint. Jeder von euch, der in Partnerschaften lebt, ist es nicht wunderbar, dass der andere Partner sagt, dich habe ich auserwählt. Dich möchte ich lieben. Liebe bedeutet immer auserwählen, bedeutet immer, dich meine ich. Dich meine ich. Und bei uns Menschen ist es dann in der Regel so, dass wenn wir einen Menschen auserwählen in der Partnerschaft, dann heißt das, die anderen können diesen auserwählten Platz nicht mehr einnehmen. Bei Gott aber ist das anders. Bei Gott ist es so, dass für Gott jeder von uns ein Auserwählter, eine Auserwählte ist. Und zwar nicht irgendwann im Leben, wo wir das begreifen, und das können wir dann manches Mal vielleicht mit dem Wort Berufung beschreiben oder mit Erleuchtung. In Pfingstkirchen spricht man von Ausgießung des Heiligen Geistes, von einem Erleben der Nähe Gottes. Die Auserwählung Gottes, sie passiert in dem Augenblick, als wir angefangen haben zu sein. Wir sind auserwählt von Anfang an, immer schon, im Mutterleib, heißt es in einem Psalm, der auch später dann öfters zitiert wird im Neuen Testament. Schon ganz zu Beginn sind wir auserwählt. Wir dürfen sogar sagen, es gibt uns, weil Gott uns auserwählt hat, weil er uns wollte von Anfang an. Kein Mensch, ja nicht einmal der auf ganz erstaunliche und vielleicht auf ungute Weise ins Sein gefunden hat. Kein Mensch ist unerwünscht von Gott. Kein Mensch muss für sich denken, ich bin nicht gewollt, ich bin nicht auserwählt. Und doch ist das Volk Israel in einer bestimmten Weise ein ganz ein besonderes Volk, ein auserwähltes Volk. In diesem Volk wollte Gott zeigen, wie er ist. Freilich, wir begreifen Gott nie. Und doch geht er mit diesem Volk einen Weg, wo er sich immer mehr zeigt, wo das Volk immer mehr und tiefer begreift, wer er ist, wie er ist. Und so hat das Volk Israel verstanden, er meint uns, er schaut auf uns. Wir sind als Volk kostbar für ihn. Und dann später, ich selbst, nicht nur das Volk, sondern jeder Einzelne ist kostbar für ihn. Er ergibt sein Leben für jeden Einzelnen, das begreifen wir mit Jesus. Und dieses Volk, das sich dort erlebt als ein auserwähltes Volk, als ein von Gott ganz besonders begleitetes, dieses kleine Volk, das ein Volk war ohne Macht, das durch die mächtigen Völker drumherum in seiner Geschichte immer wieder aufs Äußerste bedrängt war. Dieses kleine Volk erlebt, wir sind ein besonderes, für Gott ganz besonderes Volk. Und dann kam etwas Wesentliches hinzu. In den späteren oder in den jüngeren Schriften des Alten Testamentes finden wir das, dass das Volk Israel begreift, die Auserwählung bedeutet nicht nur, du bist geliebt von Gott, sondern auch, Gott, der dir seine Liebe gezeigt hat, möchte, dass du hilfst, dass andere sie auch finden. Der Segen Gottes bedeutet, du sollst ein Gesegneter sein und ein Segnender, eine Segnende. Beides gehört dazu, wie Ein- und Ausatmen. Und das begreift das Volk Israel. Es ist auserwählt, damit jeder die Auserwählung begreift. Damit alle hinfinden zu Gott. In der biblischen Sprache des Alten Testamentes, damit alle hinfinden zum Berg der Gottesbegegnung, zum Berg Zion. Damit alle ihn finden, den Israel gefunden hat, das Volk Israel. Auserwählung ist also nie etwas, was in den Egoismus hineinführt oder führen soll. Tatsächlich führt es manchmal dort hinein. Aber von Gott her anders gedacht. Auserwählung bedeutet, du bist auserwählt, so wie du bist. Mit all den Gaben, die du hast und nur du hast, mit all den Fähigkeiten, mit deiner Art, mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Geschichte auch, mit den Höhen und mit den Tiefen deiner Geschichte, bist du derjenige, der nur in deiner Weise zum Segen werden kann. Jeder von uns ganz eigen auserwählt, ganz eigen begabt und doch ganz eigen gerufen, in der Auserwählung ein Segen zu sein. Und so auch das Volk Israel mit seiner Begabung, Beschenkung, Gott zu finden, ist es auserwählt, Gott zu bezeugen. Gott zu bezeugen, dass alle ihn findet, dass alle Welt ihn findet, dass alle Welt Teil hat an der Hoffnung, die Israel haben durfte, weil es gehört hat, dass Gott ihm gut ist und dass Gott den schickt, der alles gut macht, den Gesalbten, auf Griechisch den Christus, auf Hebräisch den Messias. Das Volk Israel ist gerufen, für die ganze Menschheit zu hoffen. Und dann hören wir im Evangelium wie einen Wendepunkt. Jesus, der als erstes teilnimmt an dieser Berufung Israels und diese Berufung retten will. Er ist zuerst gesendet zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Das heißt zu denen, die nicht mehr hören wollen. Shema Israel, höre Israel. Nicht hören wollen sie immer wieder. Nicht nur das Volk Israel, sondern jeder Mensch will immer wieder auch nicht hören. Aber exemplarisch auch dieses Volk, zu dem Gott immer wieder ruft, höre. Und der Messias kommt, damit sie hören. Und dann hören auch andere. Diese Frau, diese kanaanitische Frau, eine heidnische Frau, sie hört, dass da der ist, von dem viele sagen, er macht alles gut. Und in ihrer großen Not kommt sie und hofft auf ihn, obwohl sie nicht zum auserwählten Volk gehört. Und vielleicht ist es wie ein Wendepunkt in der Berufungsgeschichte, in dem Lebenswirken Jesu gewesen. Es ist nur eine These, es kann auch anders sein, aber vielleicht hilft es ein wenig, mit solchen Gedanken, mit so einer Bibelstelle umzugehen, dass Jesus hier anfängt, auch den anderen den Segen Gottes zu geben. auch denen, die nicht zum auserwählten Volk gehörten. Auch wenn er bis zu seinem Lebensende das Volk Israel stärken möchte, damit der Messias empfangen wird und zu allen Völkern kommen kann. Hier überspringt er sozusagen den Weg über das Volk, weil er ja schon da ist, der Messias, und offenbart sich auch als Rettender dieser Frau, die für ihre Tochter bittet. Der Messias, der zu allen Völkern gesandt ist. Ein Ringen im Volke Israel und auch in der jungen Kirchengeschichte eben. In der Apostelgeschichte hören wir davon, aber noch vielleicht als direktere Überlieferung in den Briefen des Paulus. Heute haben wir gehört aus dem Römerbrief, wo Jesus sein Ringen zu genau diesem Thema beschreibt. Paulus beschreibt es, nicht Jesus, Paulus. Er beschreibt, wie er in großer Not ist, weil er zum Volk Israel sich gesendet weiß, dass sie den Messias finden und so viel Ablehnung erfahren hat. Und was ist seine Konsequenz? Er zieht daraus den Schluss, Gott sendet mich jetzt nicht zum Volk Israel, sondern zu den anderen Völkern, die damals Heidenvölker genannt wurden und von denen wir in der Mehrzahl wohl abstammen. Es mag sein, dass wir auch viele jüdische Gene in uns haben. Es wäre ein Wunder, wenn es nicht so wäre, über 2 Jahrtausende. Und doch, im Grunde dürfen wir uns zu denen rechnen, die erst einmal nicht berufen sind, die erst einmal den Eindruck haben, ich bin nicht auserwählt. Und dieses Ringen der jungen Kirche spielt sich im Leben des Paulus ganz besonders wieder. Er ringt damit und zieht dann den Schluss, Gott sendet mich zu den Heidenvölkern. Nicht, weil er sein Volk nicht mehr lieben würde. Und da hat er eine ganz eigene These, die er hier im Römerbrief im 11. Kapitel entfaltet, wo er sagt, es geht darum, dass dadurch auch sein eigenes Volk wieder hinfinden wird zum Hören und zum Messias. Bedeutsam aber, in Paulus erleben wir, dass wir alle gerufen sind. Er ist der, der zu dem Apostel der Heidenvölker geworden ist. Und in ihm erleben wir, dass wir alle hoffen dürfen, in einer Hoffnung, die nicht so eine Hoffnung ist, wie wir es heute Land auf Land ab sagen, ja, ich hoffe, dass es so hinhaut, ich hoffe, dass das Wetter am Sonntag schön ist, ich hoffe, aber ich weiß nicht sicher, ob es so sein wird. Die Tugend der christlichen Hoffnung ist eine andere, ist eine sichere Hoffnung auf das, was wir aber noch nicht sehen. Und so geht es uns manches Mal, wie dieser Frau im Evangelium, die erst einmal nicht gesehen hat, dass Gott ihr hilft, die unsicher war, aber in ihrer Liebe zu ihrer Tochter hat sie ihre Hoffnung nicht sinken lassen, hat weiter gebetet, Gott, Jesus gebeten, Herr, hilf mir. Die Apostel haben gesagt, Herr, hilf mir doch, damit sie ja Ruhe gibt. Und er schaut sie an und sagt zu ihr, dein Glaube hat dir geholfen. Er sagt nicht, deine guten Werke haben dir geholfen, dein tugendhaftes Leben, sondern dein Glaube, dein Gottvertrauen, dass sie ihm vertraut hat, das hat ihr geholfen. Und ihr Vertrauen ist auf eine harte Probe gestellt worden. Erst einmal schien es, als wollte er nicht helfen, als wäre er nicht für sie da, der Messias. Und dann, vielleicht durch dieses Nicht-Erhört-Werden, mit einem gewissen trotzigen Beharren, glaubt sie doch, vertraut sie doch, wird ihr Glaube, ihr Vertrauen noch einmal tiefer, noch einmal verrückter, noch einmal wagemutiger, als wenn Jesus ihren Glauben herausgefordert hätte, damit er noch fester wird. Und er wird noch fester. Und sie glaubt und Jesus lobt ihren Glauben, ihr Gottvertrauen. Und vielleicht können wir auch das mitnehmen aus diesem Evangelium heute, dass wir, auch wenn wir Jesus nicht immer verstehen, wenn wir nicht verstehen, warum er hier dieses tut oder jenes nicht tut, im Positiven wie im Negativen, wenn wir uns fragen, Herrgott, warum hilfst du denn hier nicht? Oder wenn wir uns fragen, Herrgott, warum hast du mich denn da so gesegnet? Womit habe ich das verdient? Wir begreifen ihn nicht. Diese Frau hat festgehalten daran, dass Gott gut ist, dass er ihr helfen kann und helfen wird. Sie hat vertraut im Letzten auf die Liebe Gottes zu ihr und zu ihrer Tochter, für die sie gebetet hat. Und diesen Glauben dürfen wir von ihr lernen. Jesus stellt sie uns als Beispiel vor. Mehr als alle anderen, die mit ihm waren, stellt er jetzt diese Frau, die ganz woanders herkam, als Beispiel in die Mitte. lernen wir vom Beispiel dieser Frau, Jesus zu vertrauen. Auch dann, wenn wir ihn gerade nicht verstehen. Vertrauen heißt zu glauben, dass er gut ist, dass er uns gut ist, dass er jeden, auch mir, gut ist und dass seine Güte niemals ohnmächtig ist, sondern wirksam. Vertrauen wir ihm, glauben wir an ihn, wie diese Frau aus Kana. Amen.